es ist überhaupt nicht meine Aufgabe, in diesem Leben allen zu gefallen. Und das funktioniert auch gar nicht, weil ganz egal, wie ich mich verhalte, es wird sowieso nicht aufgehen. Also nur weil ich das tun würde, was die Gesellschaft von mir vermeintlich wollen würde, heißt das ja noch lange nicht, dass es dafür dann die Garantie gibt, dass ich besser ankomme oder weniger arrogant eingestuft werde oder was auch immer.
Willkommen bei My Finest, dem Podcast für Frauen, die ihre feinste Zeit jetzt leben wollen. Mit mir, Isabel Flandorfer. Mein heutiger Gast ist Vera Steinhäuser. Vera ist Psychologin, Business Coachin, Unternehmerin und eine starke Stimme für Female Empowerment und Gleichberechtigung. Nach mehr als 20 Jahren in der internationalen Kommunikationsbranche, in denen sie führende Agenturen leitete, gründete sie 2014 ihre eigene Agentur. Female Leadership ist eines der zentralen Themen ihrer Arbeit. Veras Ziel ist es, zur Gleichberechtigung von Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft beizutragen. 2023 hat sie die Leaders Academy gegründet und in der Academy begleitet und ermutigt sie Frauen, ihr Potenzial zu entfalten und die Welt selbstbestimmt mitzugestalten. Darüber hinaus ist Vera Gastgeberin ihres Podcasts Die Machtzentrale und Autorin des gleichnamigen Buches Die Machtzentrale, ein Mutbuch für unerschrockene Frauen, die gestalten wollen. Ich freue mich sehr, heute mit ihr über Macht, über weibliche Führung, über Rollenbilder und auch die Chancen, besonders für Frauen in der Lebensmitte zu sprechen. Liebe Vera, freue mich, dass wir heute Zeit haben, uns da zu unterhalten und freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, mit dir zu plaudern und vielen Dank für die tolle Einleitung.
Ja, gerne. Du, das sind nur Facts.
Ja, aber es klingt gut, wenn du sie so sagst.
Super, super. Ich habe in der Vorbereitung mir so viel zusammengeschrieben, dass ich mir gedacht habe, ich glaube, wir könnten ein dreiteiliges Gespräch hier führen. Also fangen wir mal an mit deinem Weg. Du schreibst in deinem Buch, die Machtzentrale ist ein Ort für Inspiration für angewandten Feminismus. Und ich habe sehr lachen müssen, weil du schreibst in dem Buch sehr offen, sehr ehrlich von deinem Weg und dass dieser Weg ja als junge Frau noch gar nicht so geprägt war vom Verständnis für Feminismus. Du hast eine Episode, vielleicht magst du die auch einmal erzählen. Ich glaube, du weißt, worauf ich anspreche. Da ging es ums Frauenvolksbegehren damals, als du 20 Jahre alt warst.
Sehr gerne. Ja, also es stimmt genauso, wie du sagst. Ich musste tatsächlich erst auf die, wie wir so schön sagen, Schnauze fallen, um aufzuwachen. Ich habe das Glück, muss man dazu sagen, also das Ganze kommt ja aus einer sehr glücklichen Basis heraus. Also ich hatte das Glück, von meinen Eltern immer so erzogen zu werden. Also vielleicht an der Stelle noch eine kleine Randnotiz. Ich bin die älteste Tochter meiner Eltern. Und weil da gibt es ja auch, kennst du sicher, so diese Memes von wegen die ältesten Töchter, ja, was die für Haudegen sind.
Ich bin auch eine
vielleicht stimmt das. Ja, genau. Und wie gesagt, ist ja eigentlich ein Glück, weil sie haben mich immer so erzogen, dass mein Selbstverständnis war, nirgendwo eingeschränkt zu sein und alles schaffen zu können. Und dafür bin ich natürlich sehr, sehr dankbar. Das hat aber natürlich gleichzeitig auch dazu geführt, dass mir die Ungerechtigkeiten und nicht Gleichberechtigungen auch nicht so eindeutig klar waren, sehr lange. Und die Episode, auf die du da ansprichst, die ist wirklich jetzt aus heutiger Sicht ganz witzig. Damals war ich so circa 19 oder 20 und mein Papa hat mich tatsächlich connected mit jemandem beim ORF, wo ich dann ein Praktikum auch gemacht habe. Also die Geschichte geht gut aus. Ich habe den Praktikumsplatz bekommen.
Du hast es nicht versemmelt.
Genau, trotz dem ich eigentlich mich an diesem Abend, wo wir eben gemeinsam Abendessen waren, ja aus heutiger Sicht dann schon komisch benommen habe oder dann wirklich neben mir stand, weil das war eben zur Zeit des Frauenvolksbegehrens und die Dame, die mit dem Herrn, der mich dann eingestellt hat fürs Praktikum mit war, also seine Begleitung, die hat mich so gefragt, naja, du als junge Frau, gehst du da hin? Und ich habe gesagt, na, also ich sehe das nicht für mich, weil ich kann mich mit den Frauen, die da dafür kämpfen, überhaupt nicht identifizieren. Mhm. Und das Blöde war halt, sie war eine von diesen Frauen und hat dann dazu auch blöd geschaut. Ich meine, es ist dann ein recht guter Dialog auch zwischen uns entstanden. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber ich gestehe, es hat mich damals noch immer nicht wachgerüttelt. Sondern
ich wollte gerade fragen, hat das, na, hast du da schon was?
Ich habe schon ein bisschen
können
angefangen, darüber nachzudenken. Und mir gedacht, okay, spannend, vielleicht kann ich mich doch ein bisschen damit identifizieren. Aber es war für mich noch nicht greifbar. Mhm. Und eben viele Jahre später erst, wie ich schon gesagt habe, als es mich dann selber auf die Schnauze gelegt hat, ist mir klar geworden, naja gut, es gibt doch Ungerechtigkeiten, es gibt auch Ungleichheiten. Und das war für mich ein derartiger Weckruf, der mir auch gleich klar gemacht hat, dass ich mich dafür stark machen will in Zukunft. Damit am besten auch, wie soll ich sagen, oder da am besten auch mitzuwirken, dass ich das ändern kann.
Inwiefern bist du auf die Schnauze gefallen? Was war da der Schlüsselmoment, wo du sagst, das hat dich wachgerüttelt? Du hast jetzt lange Jahre, warst du in der Kommunikationsbranche tätig, in Agenturen tätig, hast da in Führungspositionen, ja, um das geht es ja jetzt auch in deiner Arbeit. Genau. Aber was war der Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt muss da was anderes werden, jetzt möchte ich mich für Frauen in Führungspositionen, in ihrer Selbstbestimmung etc. einsetzen?
Ja, also wie du ja in der Einleitung erzählt hast, ich bin da in der Kommunikationsbranche sehr lange tätig gewesen und auch sehr erfolgreich tätig gewesen, war sehr jung, schon in Führungsrollen. Und ich sag heute immer noch, die Kommunikationsbranche war lange Zeit sehr gut zu mir. Ich habe dort auch gut reingepasst. Ich bin vom Typ her einfach so, ich mag es gern, wenn es dynamisch ist, wenn es schnelllebig ist, wenn es sehr unterschiedliche Facetten hat. Das ist immer noch so. Und dafür war natürlich die Branche in der Zeit richtig gut geeignet. Also alles gut, sehr lange alles gut. Als ich dann jedoch Mama wurde, haben sich verschiedene Dinge zugetragen. Also erstens war es so, dass ich meine Schwangerschaft verkündigt habe, nachdem man mir das Offert hingelegt hat, dass ich in die Geschäftsführung komme. Also das heißt, ich musste da mal so ein bisschen taktieren, auch weil ich bis zur 12. Schwangerschaftswoche warten wollte. Die mir das Angebot gemacht haben, haben sich sicher gedacht, was ist los mit ihr? Jetzt haben wir da schon vor Wochen ihr das tolle Angebot gemacht und sie reagiert nicht und ich wollte einfach warten. Auf jeden Fall ging das dann so aus, dass man mir gesagt hat, wie ich verlautbart habe, ich mache es gerne, aber ich bin schwanger. Die haben dann gesagt, okay, let's do it. Das war auch zu der Zeit, als die Frau Meyer, hieß sie damals, falls du dich erinnerst, die CEO von Yahoo, das war eigentlich genau das Gleiche. Die ist auf den Posten geholt worden und kurz danach hat man erfahren, sie ist jetzt aber auch schwanger. Also da war, das war ja 2012, so ein bisschen so ein Drive in der Luft diesbezüglich. Und zu dem Zeitpunkt war mir grundsätzlich alles gut und ich habe das natürlich dann in der Rolle als Geschäftsführerin sehr gut vorbereitet. Also diese Abwesenheit wäre nur sehr kurz gewesen und habe natürlich auch meine eigenen Replacements, also Vertretungen sehr gut vorbereitet und das war alles tippitoppi organisiert und dann kam es anders als geplant, wie so oft im Leben. Nämlich gab es einen Wechsel im Management in Deutschland und wir in Österreich waren doch sehr attached, also sehr stark verbunden mit Deutschland. Und die Chefin in Deutschland, mit der ich das alles vereinbart habe, die wurde ausgewechselt. Und damit war dann ein komplett männliches Management in Deutschland am Zug und die waren anderer Meinung.
Die haben kein Verständnis dafür gehabt.
Ja, beziehungsweise die haben sich dann einfach andere Gedanken darüber gemacht, wollten das anders aufstellen. Dann ist noch etwas passiert, also mein damaliger Partner in der Kreativabteilung, der hat sich dann auch nochmals verändert und man hat ein neues Management hingesetzt und damit war klar, das war's jetzt für mich. Das mal zum einen, also tatsächlich ein für mich doch herber Rückschlag. Mir war auch nicht klar, dass man mit einem GeschäftsführerInnenvertrag in Österreich auch rein theoretisch gekündigt werden kann in der Karenz. Passiert halt auch nicht so oft, gell? Weil Geschäftsführer, Doppelpunkt innen, in Österreich dann sehr oft, wie wir wissen, laut Zahlen dann doch männlich sind und wir Doppelpunkt innen gar nicht so oft brauchen. Ja. Und deswegen war das für mich mal sehr überraschend, negativ überraschend. Und was dann in weiterer Folge passiert, war dann aber noch schlimmer für mich, weil das war sehr emotional auch aufreibend. Also die Verhandlungen, die dann eingeleitet wurden, um mich, ich sage es jetzt ganz bewusst, loszuwerden, waren äußerst unangenehm. Und tatsächlich waren da doch auch einige Aktionen auf der gegenüberliegenden Seite, wo ich heute weiß, da fand Diskriminierung statt. Also ich als Mutter wurde als Mutter auch behandelt. Und insofern natürlich auch diskriminiert, weil wenn du ein kleines Kind zu Hause hast, dann bist du natürlich in einem Verhandlungsspielraum ziemlich eingeschränkt. Und das ist damals passiert. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt geht's los. Jetzt werde ich mich für dieses Thema stark machen, weil ich einfach nicht will, dass es anderen Frauen genauso geht wie mir und weil ich einfach auch gewusst habe zu dem Zeitpunkt schon, ich kann anderen Frauen da wahnsinnig viel mitgeben. ja, durch all meine Erfahrungen, positiv, aber eben auch negativ. Und das war mir dann einfach von dem Moment an ein riesiges Anliegen.
War das 2014, als du dann deine eigene Agentur gegründet hast? Oder was waren dann die nächsten Schritte?
Ja, so ungefähr. Also das, was ich jetzt gerade erzählt habe, das war 2013, weil mein Sohn ist 2012 im September auf die Welt gekommen. Also das, was wir gerade besprochen haben, war 2013. Und dann habe ich nach der Karenz konzeptiv natürlich schon 2013 überlegt, okay, wie geht's weiter, und haben mir schon so ein Konzept und einen Businessplan gemacht, und richtig losgegangen ist es dann mit 2014, genau.
Das heißt, du warst auch in der glücklichen Lage, dass du sagst, du kannst dich selbstständig machen, du machst dein eigenes Ding und bist aus dem alten Arbeitsumfeld, eigentlich hast du dich getrennt, gekündigt, bist nicht mehr zurückgegangen.
Ja, naja, glückliche Lage, ich kann es gar nicht so sagen. Du hast jetzt das Wort Trennung angesprochen.
Hat beide Seiten.
Bei mir war nämlich auch privat eine Trennung zum gleichen Zeitpunkt. Und jetzt muss man sich vorstellen, man ist selbst Mama von einem Baby, weil natürlich war mein Sohn damals Baby. Man weiß, man kann in die alte Struktur nicht mehr zurück. Man steht jetzt diesbezüglich irgendwo auch alleine da, sprich, macht dann ein eigenes Business. Ich meine, hätte ich nicht müssen, hätte ja rein theoretisch auch in irgendeine Anstellung gehen können. Mir wurde aber schnell klar, dass das nicht wirklich mein Weg jetzt ist. Also ich habe
vor allem, du hättest dich mit weniger in Wahrheit zufrieden geben müssen, als ursprünglich gedacht war, oder? Wenn du sagst, Geschäftsführerin.
Weiß ich nicht, aber ich habe es gar nicht probiert.
Okay.
Vielleicht hätte ich schon geschafft, einen Geschäftsführerinnen-Job in einer anderen Agentur nochmal mir aufzureißen.
Verstehe, ja.
Aber das habe ich gar nicht probiert.
Ja.
Ja? Warum nicht? Weil ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon in der zweiten Agentur etwas gemacht habe, nämlich das digitale Business aufgebaut. Ja, also ich habe das zuerst bei einer Agentur 10 Jahre gemacht, dann bei der Agentur, über die wir gerade gesprochen haben, für circa 2 Jahre, und dann wäre es für mich ein drittes Mal gewesen, und das habe ich nicht gesehen. Aber jetzt eben zurück zu dieser vermeintlich glücklichen Lage. Also stell dir vor, du bist eben Mama von einem dann circa 1-1,5-jährigen Baby, Kleinkind, weißt nicht, wie es beruflich weitergeht, und zudem kommt auch noch die private Trennung vom Vater meines Sohnes. Also es hat sich nicht nach glücklicher
Lage
angefühlt,
richtig, ja.
Und es war auch keine. Und es war eine relativ taffe Zeit, das weiß ich jetzt schon seit einigen Jahren, aber das habe ich dann logischerweise erst dann hinterher gespürt, wie taff die Zeit wirklich war. Also es war für mich nicht leicht, weil ich musste wirklich funktionieren. Und das hat einen enormen Druck für mich auch mitgebracht. Also von Momenten, wo ich gefühlt habe, oh mein Gott, wie soll ich das alles schaffen, bis hin zu kleinen Panikattacken, war da alles dabei. Aber es war halt nicht die Alternative gegeben, alle 4 von sich zu strecken und zu sagen, ich lasse es jetzt mal, weil du hast keine Wahl.
Ja.
Also es waren eher taffe Jahre als eine glückliche Lage, muss ich sagen.
Das heißt, du hast doch genau das alles durchlebt, was du jetzt in deiner Arbeit mit deinen Frauen, die zu dir kommen, die du berätst, begleitest, bestärkst, selbst erlebt, und kannst es wahnsinnig gut nachempfinden.
Absolut. Also es kommen ja zu mir Frauen mit unterschiedlichsten Themen, aber natürlich decke ich mit meiner Biografie schon einiges ab und kann mir natürlich auch einiges sehr gut vorstellen, womit meine Coaches eben auch kommen. Ja.
Wie schafft man es dann, aus so einer unglücklichen Lage und so einer schwierigen Phase in die Ermächtigung, in die Stärke, in die Leadership, in diese starken Begriffe zu kommen? Mhm. Wir können gern vielleicht das Wort Macht, weil das ist bei dir sehr, sehr, sehr mächtig und wichtig, die Machtzentrale, auch dein Buch. Dieser Begriff ist so oft so negativ behaftet. Dieses Macht wird oft so mit so viel Negativ in Verbindung gebracht, in Verbindung mit Männern oft dann aber positiv besetzt. Und wenn eine Frau mächtig sein möchte, sich ermächtigen möchte, führen möchte etc., ist das oft so negativ behaftet.
Ja.
Wie deutest du den Begriff Macht? Was bedeutet es für dich ganz persönlich?
Fangen wir vielleicht einmal bei deiner ersten Frage an. Wie schafft man das, aus dem rauszukommen? Also ich habe das Jahre später begriffen, dass das für mich persönlichkeitsentwicklungstechnisch das Allerbeste war, was mir passieren konnte. Währenddessen hat sich das natürlich heftig angefühlt. Aber was ist passiert? Durch dieses eigentlich, wenn man will, komplett Zusammenbrechen meines persönlichen Kartenhauses, habe ich die Chance gehabt, es wieder neu aufzurichten und neu zu bauen. Und habe die Übung ernst genommen und mir mein neues Haus tatsächlich nach meinen neuen Vorstellungen und eigenen Vorstellungen zu bauen. Das heißt, ich habe tatsächlich viele meiner Glaubenssätze und natürlich ticken auch in mir gesellschaftliche, konventionelle Ideen und Narrative, die habe ich alle gechallenged und habe mich mit dem zusammengebrochenen Haus wirklich von der Wurzel an beschäftigt und habe es mir dann in mühevoller Arbeit neu errichtet und wirklich so errichtet, wie ich es will. Also das heißt, ich habe tatsächlich aus diesem für mich sehr schwierigen Moment extrem viel Klarheit gewonnen und aus dieser Klarheit heraus dann aber auch gleichzeitig extrem viel Kraft. Ja, also ich habe dann einfach gespürt, okay, das hat so weh getan und war so anstrengend, aber es hat mir so viele Möglichkeiten aufgezeigt und so viel Kraft vermittelt, dass ich da schon sehr bestärkt und sehr energetisiert rausgegangen bin. Aber ich rede schon von heftigen 2-3 Jahren und auch mit sehr viel Arbeit. Also Psychotherapie, Körpertherapie, Coaching, you name it. Also es war wirklich alles dabei und ich habe alles genutzt und alle Hebel in Bewegung gesetzt. Ja. Als ich dann eben aus diesem Tal der Tränen wieder zurück war, war ich dann entsprechend Vera 2.0 und aufgeladen mit viel Energie, die ich umsetzen wollte. Und dann kam etwas, was du eben schon im zweiten Teil deiner Frage angesprochen hast, nämlich sehr viel Klarheit auch in der Analyse meines Umfeldes dazu. Also das heißt, ich habe natürlich dadurch, dass ich selbst neu mich gefühlt habe und mit meinem neuen Blick auf die Welt geschaut habe, natürlich auch vieles anders betrachtet. Mhm. Und ich würde jetzt gar nicht sagen bewertet, weil im Bewerten bin ich nämlich auch vorsichtiger geworden.
Mit dem Umfeld meinst du deine
Freundinnen, Bekannte, die Gesellschaft, Partner, die Gesellschaft im Allgemeinen, genau. Und durch diese Klarheit und durch diese Form des Sehens und Wahrnehmens wurde tatsächlich viel möglich. Und sehr schnell ist mir eben auch klar geworden, dass das Thema Macht und Selbstermächtigung für mich ein zentrales ist. Und habe auch erkannt, inwieweit dieses Thema auch in meiner persönlichen Geschichte ein Thema war. Und dem wollte ich näher auf den Grund gehen. Also kurz gesagt, ich habe retrospektiv viel verstanden, warum ich mir in manchen Momenten blaue Flecken geholt habe. Also eben so, wie ich vorher erzählt habe, ich wurde geprägt von meinen Eltern als sehr offene und freie Frau und habe dann mir immer wieder auch die blauen Flecken geholt, weil ich angeeckt bin, weil die Gesellschaft eben nicht der Meinung war, dass ich mir das jetzt erlauben darf. Oder erlauben sollte,
wenn eine Frau,
weil ich zum Beispiel
eine nicht
Frau
in der Position
bin, eine junge Frau,
ist,
keine Ahnung, was,
fordern.
Du bist ja 27, wieso leitest du diesen Etat zum Beispiel? Ja? Ich habe wirklich, musst du dir vorstellen, in meiner Phase, als ich große KundInnen schon geführt habe, mich immer davor gefürchtet, dass mich jemand fragt, wie alt bist du? Und ich habe damals auch tatsächlich oft darauf geachtet, dass ich durch meinen Kleidungsstil älter aussehe.
Kompetenter
dachte ich, dass das automatisch damit einhergeht, um dieser Frage auch auszuweichen. Also insofern war das für mich dann schon so ein Thema, wo ich gesagt habe, ja, da will ich auf jeden Fall etwas ändern, da will ich neu auftreten. Ja, genau. Und in dieser Analyse, eben was passiert da, ist mir klar geworden, mir geht es nicht alleine so, sondern da geht es vielen Frauen so, dass die sich tatsächlich verbiegen und ihre Macht eben gar nicht anpacken, weil sie Sorge haben, dafür eben bestraft zu werden. Und natürlich dann in weiterer Folge habe ich mich genug gut eingelesen, um zu wissen, dafür gibt es auch einen Namen, das nennt man den sozialen Preis, also das ist der Preis, den wir Frauen dafür bezahlen, wenn wir ambitioniert sind, wenn wir erfolgreich sind, das ist mir dann alles in der Recherche bewusst geworden. Also du musst dir das so vorstellen, mein Projekt war zuerst einmal die Selbstwahrnehmung und Selbstanalyse, dann die Analyse von anderen und dann dieses Interesse, wo ich gesagt habe, okay, da gehe ich jetzt tiefer, schaue ich mir auch die Literatur dazu an und somit ist dann letzten Endes ja auch die Idee entstanden zum Podcast und Buch.
Genau. Du beschreibst ja auch alles im Buch. Ich finde, also ich kann es wirklich allen Hörerinnen nur ans Herz lesen. Man verschlingt es. Ich finde, es ist wirklich sehr, sehr gut zu lesen. Es ist wahnsinnig interessant. Es sind tolle Beispiele drinnen.
Danke, das freut mich.
Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein Zitat, das ich mir rausgeschrieben habe von Robin Hausner, sie ist Dokumentarfilmerin. The sad truth is, most of us don't find strong, competent women easy to like.
Absolut.
Das heißt, schlimm, starke, oder? Kompetente Frauen ja. mag man nicht wirklich.
Nein, die sind ja. unsympathisch.
Die Gesellschaft kann damit nichts anfangen, findet sie unsympathisch. Richtig. Und das ist natürlich eine riesige Hürde. Frauen wollen sich sorgen sich um andere, sorgen sich um die Meinung anderer Richtig. Mehr als Männer. Das ist einfach, schilderst du auch alles in dem Buch, woher das auch alles kommt, diese gesellschaftlichen Prägungen, denen wir einfach ausgesetzt sind. Ja. Und die Schwierigkeit, sich damit permanent zu konfrontieren und damit konfrontiert zu werden und sich damit auseinanderzusetzen. Wie kann man denn deiner Meinung nach diese Vorurteile, diese Rollenbilder, eben dieses starke Frauen sind unsympathisch, um es einfach runterzubrechen, wie kann man damit umgehen? Wie kann man das für sich selbst auflösen? Wie kann man da drüber steigen und sagen, ich gehe trotzdem meinen Weg und ich bin eine kompetente, starke Frau und es ist mir wurscht, was die anderen denken?
Ja, ne, das ist genau die große Hürde, die ja viele Frauen eben wahrnehmen, weil ich verbitte mir, dass mir jemand sagt, wir Frauen sind zu deppert dazu, die Karriere zu gestalten oder erfolgreich zu sein, weil das stimmt ja überhaupt nicht. Es ist einfach so, wir sind intelligent genug, um diesen sozialen Preis mit einzuberechnen. Und ich habe absolut Verständnis dafür, dass dieser Preis manchen Frauen wirklich zu hoch ist. Weil in verschiedenen Kulturen wird ja das noch einmal anders gelebt als bei uns, wobei es bei uns ja auch schon sehr tough ist. Und ich weiß nicht, ob du es auch kennst, Isabel, aber eben ich, bevor ich dieses Verständnis hatte, habe schon auch sehr oft das Gefühl gehabt, okay, die finden mich offensichtlich da schon wieder mal arrogant. Liegt denn das an mir? Was könnte ich denn ändern? Ich habe schon darüber auch nachgedacht.
Ja, bin ich zu viel? Bin ich zu...
Kennst du vielleicht
ja,
auch,
ja,
oder?
Ja.
Ja, weil wir haben ja dann auch sofort...
Man hinterfragt das eigentlich permanent.
Ja, man hat ja dann sofort den Anstoß, dass man es an sich selbst
sucht. Auch anderen
sucht.
Frauen gegenüber, das ist ja das
Zum
Nächste.
Beispiel,
ja,
genau.
Frauen und Männern gegenüber.
Richtig, richtig. Also das kenne ich nur zu gut und eben meine Analysearbeit, von der ich gerade vorher erzählt habe, hat mir dann einfach geholfen, die empirischen Fakten so gut zu verstehen, dass ich gewusst habe, dann nach der Analyse, nee, es liegt nicht an mir, es liegt an der Gesellschaft. Und es ist überhaupt nicht meine Aufgabe, in diesem Leben allen zu gefallen. Und das funktioniert auch gar nicht, weil ganz egal, wie ich mich verhalte, es wird sowieso nicht aufgehen. Also nur weil ich das tun würde, was die Gesellschaft von mir vermeintlich wollen würde, heißt das ja noch lange nicht, dass es dafür dann die Garantie gibt, dass ich besser ankomme oder weniger arrogant eingestuft werde oder was auch immer. Insofern hat mir das geholfen, tatsächlich zu erkennen, ich brauche es gar nicht probieren.
Mhm.
Und ich sehe schon auch in meinen Einzelcoachings, dass das für viele Frauen so ein Weckruf ist, die Erkenntnis zu generieren, hey, egal wie gut ich das jetzt drauf habe und wie sehr ich das probiere, es geht sowieso nicht auf. Also kann ich rein theoretisch auch aufhören, das zu probieren, weil es werden mich immer einige Leute nicht mögen und, keine Ahnung, zu viel, zu arrogant, zu selbstbewusst, zu energisch, zu egoistisch, zu ambitioniert wahrnehmen. Also wenn es dann klar ist, dass es so ist und gar nicht von mir abhängt, na, dann kann ich es eigentlich gerne auch sein lassen.
Mhm.
Ja, es hat jeder ein Recht, sich eine eigene Meinung über mich zu bilden. Es ist nicht meine Aufgabe, jemanden davon zu überzeugen, dass ich eh okay bin, obwohl ich zum Beispiel ambitioniert bin. Also reden wir kurz wieder mal über mich ganz konkret. Ich bin ambitioniert. Ich habe viel vor. Ich habe große Pläne. Ich gebe gern mein Bestes. Ich bin gern erfolgreich. Ich verdiene auch gerne gutes Geld. Und wenn das jemand nicht ausstehen kann, passt. Ist okay für mich.
Ja. Und an dem Punkt müssen viele Frauen eben erst kommen.
Ja, oder wenn sie das wollen. Weißt du, ich bin auch nicht so, du kennst es aus unseren Gesprächen in der Academy, wir sind sehr schnell darin zu sagen, ich muss, ich muss, ich muss.
Ja.
Und ich bin sehr schnell darin zu sagen, du musst überhaupt nicht.
Du musst gar nicht.
Ja, du kannst, wenn du willst. Überleg dir, ob du willst.
Mhm.
Ja, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt in meiner Arbeit. Ich sage ja auch nicht, wir müssen jetzt alle Führungskräfte sein. Das geht sicher sowieso nicht aus. Und somit sage ich auch gar nicht, dass jede Frau diese Karriere gehen muss und Karriere anstreben muss. Es ist total in Ordnung, auch zu sagen, na, es ist nichts für mich. Und ist auch in Ordnung zu sagen, ich erkenne den sozialen Preis, er ist mir zu hoch. Ich habe für alles Verständnis. Es ist nur wahnsinnig befriedigend für diese Personen, wenn sie diese Entscheidung bewusst treffen können.
Mhm.
Und wenn es nicht irgendwo subtil, unbewusst als quasi Entscheidung stattfindet, unter der man dann aber meistens leidet.
Dass sie sich quasi ergeben müssen und eigentlich nicht ihre eigene ist,
richtig,
die sie selbst für sich
wie
treffen.
Wie fühlt man sich dann? Sag du es mir.
Selbstbestimmt?
Nicht selbstbestimmt.
Eher nicht.
Nein.
Eher eben ohnmächtig. Und da
genau.
sind wir dann eben ja. auch bei der Macht. Ja? Also wenn ich mich ohnmächtig fühle in meinem eigenen Leben, dann habe ich schon einmal Grundsatzprobleme mit Macht. Weil das ist natürlich die erste Macht, über die wir mal sprechen dürfen. Ganz egal, ob Mann oder Frau. Nämlich dieses Selbstbestimmte, das eben nicht Ohnmächtige im eigenen Leben sein. Und wenn wir den Schritt mal wagen und sagen, ja, ich fühle mich selbstbestimmt, dann kommt da ja vieles damit einher. Ja, das ist einmal ganz schön viel Verantwortung, die man plötzlich einfach tragen muss. Mhm. Weil wenn man selbstbestimmt durchs Leben geht, dann funktioniert es halt nicht mehr, dass man die Verantwortung für irgendwas im Leben passiert, irgendjemandem anderen in die Schuhe schiebt. Also dieses, ja, aber die anderen, wenn die nur würden, dann wäre ich und so weiter, das geht sich dann immer mehr aus.
Du sagst ja selber, raus aus der Opferrolle.
Sicher, ja. Natürlich. Ja, weil die Opferrolle, so schlimm sie auf der einen Seite ist, sie ist ja natürlich auf der anderen Seite auch recht bequem. Und es ist natürlich auch praktisch, wenn ich dann eben alles, was daneben geht, jemandem anderen zuteilen kann. Aber das ist nicht das, was ich unter selbstbestimmt und eben selbstbemächtigt verstehe, sondern eben selbstbestimmt und in der eigenen Macht bedeutet, dafür natürlich Verantwortung zu übernehmen. Das ist aber auf jeden Fall der erste Schritt und in weiterer Folge ist es dann auf der Basis auch möglich zu sagen, so und jetzt schaue ich mir Macht im Allgemeinen an, weil die Macht per se, und da kommen wir jetzt auch zum zweiten Teil deiner Frage, die ist ja noch nicht was Schlechtes. Es kommt ja ganz darauf an, was ich mit dieser Macht mache. Weil wenn ich etwas bewegen will in der Welt und gar keine Macht habe, naja, dann wird es sehr schwierig. Das heißt, wenn ich was Großes vorhabe und das kann was Fantastisches sein, wovon viele Menschen einen Benefit haben, dann brauche ich schon eine Macht, damit das auch quasi mit PS auf die Straße kommt.
Die ist halt nur so schlecht besetzt, weil
leider
Männer in Machtpositionen
richtig.
Diese Macht oft ausnützen und
genau.
falsch verwenden quasi. Was würdest du sagen, was ist der Unterschied zwischen Macht bei Männern oder bei Frauen oder bei Männern und Frauen in Positionen, in denen sie Macht ausüben können? Wie stellt sich das für dich dar?
Ja, das ist ja ganz spannend. Also wir dürfen da natürlicherweise nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Tatsächlich weiß man aus diversen Studien, dass die Macht mit allem was macht. Tatsächlich. Also die Macht verändert Menschen. Und es ist sogar ganz egal, ob das Männer oder Frauen sind. Jetzt haben wir natürlich so eine Schieflage global, dass wir ja gar nicht sagen können, das ist bei Männern so und bei Frauen wäre das sicher anders, weil wir haben viel zu wenig empirische Masse, auf die wir zurückgreifen können, um das bei den Frauen überhaupt richtig beurteilen zu können. Aber natürlich in den verschiedensten Laboren auf psychologischen Instituten der Welt wird natürlich geforscht und tatsächlich gibt es da recht eindeutige Ergebnisse, dass es wirklich so ist, dass auch Frauen von Macht gebiased werden. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass wir Frauen tatsächlich davor gefeit sind, dass wir, wenn wir Macht haben, nur noch tolle Dinge machen. Ist es nicht. Aber ich glaube, es ist eben tatsächlich der Weg, den wir hier als Gesellschaft gehen, aktuell sehr spannend, weil es ist ja eben der Wunsch da nach mehr Gleichberechtigung. Es gibt Initiativen für mehr Gleichberechtigung. Für meinen Geschmack können das deutlich noch mehr sein. Aber es gibt ja eine Richtung, in die wir marschieren. Mhm. Und es wird natürlich dieser Weg auch zeigen, inwieweit durch diese Neueinteilung der Systeme, der Machtzentralen, auch neue Möglichkeiten entstehen. Ich glaube ja, es werden neue Möglichkeiten entstehen.
Welche meinst du, könnten das sein?
Verschiedenstes. Also es gibt natürlich auch ganz interessante Reports von verschiedenen großen Consulting-Unternehmen, die natürlich ganz stark beleuchten, was wird passieren in Unternehmen, also in großen Corporates, wenn dann eben gemischt geschlechtlich geführt wird. Und da gibt es extrem viel Material, das zeigt, Gutes wird passieren. Zum Beispiel ist es ganz klar, dass das Thema New Leadership, das stark auch durch Empathie geprägt ist, durch Social Safeness, also psychologische Sicherheit geprägt ist etc., dass diese ganzen Faktoren enorm davon profitieren, wenn die Führungsteams diverser sind. Also wenn das eben nicht sehr homogene, keine Ahnung, 55-jährige Thomase sind. Also den Thomas-Effekt kennt man ja. Also es gibt mehr Thomase und Christians in den DAX-Vorständen als Frauen. Also wenn das eben nicht nur Thomase sind, sondern wenn das Führungsteam sind, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Gender etc., das ist klar, dass das passieren wird und passieren kann. Und dorthin müssen wir uns bewegen als Gesellschaft und ich glaube, dass da viel möglich wird.
in deiner Lead Hers Academy geht es um Female Leadership. Jetzt ist dieser Begriff der Leadership natürlich ein großer. Mhm. Ja? Führung, Führungsperson, Führungspersönlichkeit. Wie sprichst du Frauen an, die sich da vielleicht gar nicht so sehen, die sagen, ich und Führungsposition traue ich mir nicht zu, traue ich mir nicht zu verlangen, traue ich mir nicht einzufordern.
Ich habe einmal eine Coachie gehabt, die war zu dem Zeitpunkt, als sie das erste Mal bei mir war, 32. Und die hat sich bei mir aufs Sofa gesetzt und hat mir in der ersten Session gleich erklärt, also sie will auf keinen Fall in die erste Reihe. Sie war aber zu dem Zeitpunkt schon in der zweiten Reihe von einer ziemlich großen Bank in Österreich. Mhm. Und ich habe sie dann gefragt, okay, und wohin geht die Reise die nächsten 30 Jahre? Weil so lange arbeitest du noch? Und sie hat dann einmal das erste Mal drüber nachgedacht. Und die ist dann schon auch sehr schnell draufgekommen, dass dieses Narrativ, das sie dann eben bei mir am Sofa auch vertont hat, sehr stark in ihr wirkt, nämlich ich will ja gar nicht in die erste Reihe, aber sie hat es dann eben gechallenged und hinterfragt, woher das kommt. Und ob denn das wirklich ihr eigenes
Narrativ ist. Das finde ich ja so spannend. Ich war ja selbst in der Leaders Academy und es fängt ja dann an mit Glaubenssätzen, mit Wertearbeit, woher komme ich her, manchmal in die Familiengeschichte hineinzuhören, hineinzuspüren. Und ich kenne das von mir selber. Ja. Ich habe im Nachhinein betrachtet, finde ich es fast schade, dass ich nicht schon viel früher, aber wir sind fast gleich alt, bin 5 Jahre älter als du, es war damals die Beschäftigung mit sich selbst, Persönlichkeitsentwicklung war einfach nicht,
das war kein
nicht
Thema
wirklich
noch,
ein Thema, bis gar kein Thema.
Richtig, ja.
Also Menschen sind vielleicht in Therapien gegangen, aber das war einfach auch ganz anders besetzt eigentlich als heutzutage. Sich damit zu beschäftigen, ist so unglaublich wertvoll und
absolut,
so wichtig. Ja. Und auch diese Frage, warum erlaube ich mir etwas vielleicht nicht?
Genau.
Was erlaube ich mir? Warum traue ich mich nicht, mich in meiner vollen Größe zu zeigen und was steckt dahinter und wie ist das vielleicht eben auch familiär geprägt?
Absolut. Und weißt du, auch da nochmals, habe ich ja vorher auch schon gesagt, da kann ja natürlich auch rauskommen, ich will es wirklich nicht und ich habe meine eigenen Gründe dafür. Das ist total in Ordnung. Aber meistens ist es wirklich so, dass es Glaubenssätze sind, die aus dem Gesellschaftlichen heraus entstehen, die aus diesen Rollenbildern heraus entstehen, was eben eine gute, nette, liebe Frau alles mit sich bringt. Da ist ein paar tolle Eigenschaftswörter verwendet. Isabel schüttelt den Kopf.
Das ist etwas, wo es richtig in mir zuckt, weil ich das auch, ich kenne es von mir selber.
Ja.
Vera, ich kenne es von mir selbst.
Kann es mir gut vorstellen.
Die gute Tochter,
ja.
Die immer zu allem Ja sagt, die das natürlich alles macht, die das auch alles ordentlich macht, die keine Grenze zieht, die nicht Nein sagt, die natürlich irgendwie auch gefallen möchte.
Ja, die nicht aufmüpfig ist,
die nicht anstrengend ist.
Wir wollen ja auch nicht anstrengend sein, weißt du?
Ja.
Und wir sind aber in dem Moment, wo wir fordern, als Frauen sofort anstrengend.
Mhm.
Ein Mann, der fordert, ist nicht anstrengend.
Der ist cool und zielstrebig und hat eine
große Vision. Ist ein toller Kerl, ja? Eine Frau, die sowas mit sich bringt, ist sofort als anstrengend, nervig und mühsam abgestempelt.
Im schlimmsten Fall sogar hysterisch.
Was auch immer,
wenn sie sich irgendwie für eine Sache
brennt.
Wenn sie
zum Beispiel
brennt.
Zu emotional wird,
ja?
Also insofern, das ist natürlich, weil du das gefragt hast, was mache ich mit solchen Frauen? Wir schauen ganz klar mal ganz intensiv hin, woher kommt es, was macht das mit einem? Und dann ist es natürlich ein schöner Moment, wenn Frauen erkennen, okay, es gibt die Möglichkeit, mich von diesen Narrativen, die da in mir ticken, auch zum gewissen Grad zu verabschieden. Funktioniert nämlich so nicht, dass die sich in Luft auflösen. Das will ich hier nicht versprechen. Aber indem, dass wir sie sehr gut kennenlernen, erkennen wir sie, wenn sie wieder wirken anfangen.
Mhm.
Das heißt, diese internen Glaubenssätze, die sind dann besonders gefährlich, wenn sie wirken, ohne dass wir sie hören und wahrnehmen. Wenn wir sie hören und wahrnehmen, dann können wir sie ja sozusagen begrüßen und im Idealfall relativ rasch wieder verschissen.
Ja.
Also sagen, okay, ich nehme wahr, es kommt dieses Thema hoch und ich kenne es schon. Aber ich habe die Möglichkeit, trotz dieser Prägung in mir auch mal anders zu entscheiden. Weil, das ist mir natürlich in meiner Arbeit auch immer ganz wichtig zu betonen, natürlich haben wir Verhaltenspräferenzen. Ja. Du und ich, wir sind jetzt eben auch nicht mehr Anfang 20 und wir haben unsere Verhaltenspräferenzen auch schon jetzt viele Jahre geübt.
Mhm.
Aber das ist kein Korsett, das ist kein Käfig. Das ist eine Verhaltenspräferenz, aber dennoch haben wir Möglichkeiten, da auch einmal auszubrechen und was anderes zu probieren. Und wir können dann eh wieder zurückgehen und sagen, okay, ich habe es probiert, funktioniert für mich gar nicht, aber ich habe es probiert. Also weißt du, es ist mir sehr wichtig in meiner Arbeit, Optionen zu ermöglichen und aufzumachen, Dinge klarer zu sehen und dann mit vollem Bewusstsein auch Entscheidungen zu treffen.
Dieses Bewusstsein ist, glaube ich, einfach wirklich key. Ich finde das auch einfach wirklich sehr, sehr spannend, wenn man einfach dabei sich selbst auf so vieles draufkommt. Und so wie du sagst, dann entstehen Situationen und du hast es dir irgendwo schon bewusst gemacht und kannst dann bewusst entscheiden, okay, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Aber es ist halt wirklich unglaublich, was einfach alles wirkt. Ja, Rollenbilder, das Thema Sichtbarkeit. Ich merke das auch auf Instagram ganz oft, wenn Frauen wirklich ein tolles Business haben und dann redest du mit ihnen und sie wollen vielleicht auch mal Tipps haben und sagen dann irgendwie, naja, und wie kann ich da noch mehr promoten? Und sage ich, naja, dann zeig dich mal, sprich mal über das, was du machst, mach mal eine Story. Nein, also in die Kamera kann ich nicht sprechen und das kann ich nicht sagen. Also zeigen tue ich mich nicht. Und ich denke mir dann immer, es ist so schade.
Absolut.
Ja? Und natürlich, niemand muss, aber es ist eigentlich sehr wichtig oder es ist sehr, sehr wichtig, dass Frauen sich zeigen und mit dem, was sie promoten wollen, mit dem, was sie, wofür sie brennen, was sie verkaufen wollen, zeigen wollen. Also das ist
und
schade.
Und weißt du, was ich da total schade und weißt du, was ich da in meiner Arbeit auch immer wieder erkenne, dieser Perfektionismus, der uns Frauen auch da oft im Weg steht, weil vielleicht ist das sogar für manche eine Möglichkeit, für irgendwann einmal dann in die Kamera zu sprechen und irgendwann einmal dann was zu posten.
Wenn sie dann fertig sind, wenn es dann perfekt
fertig
ist.
Und das ist so schade, weil das funktioniert einfach so nicht im realen Leben und in keinem Business. Wenn man sich die Erfolgsgeschichten von den erfolgreichsten Startups anschaut, wird man sehr schnell sehen, die haben am Anfang eine Idee und der Erfolg bringt dann was völlig anderes. Und was passiert dazwischen? Irrsinnig viel Market-Tests, also irrsinnig viel auch ausprobiert und gesehen. Das funktioniert nicht, aha, aber das funktioniert. Ich höre jetzt gerade zum Beispiel einen spannenden Podcast über die Story von OpenAI, also von der Firma, die eben den Chat-GPT erfunden hat, wenn man so will. Und ChatGPT war ein Abfallprodukt. Also das, die haben überhaupt nicht darauf gesetzt. Die haben ein ganz anderes Rennpferd im Stall gehabt. Und das war so ein für am Anfang einmonatiger Test gedachtes kleines Nebenprojekt. Und dann stellt sich heraus, das ist es jetzt.
Ja.
Ja, und das hat die ganze Firma revolutioniert jetzt vor 3 Jahren. Die waren anders vorher völlig anders aufgestellt. Also ein tolles Beispiel, um zu sehen, wir müssen ja uns zeigen und wir müssen ja rausgehen, um auch zu wissen, was die Welt braucht. Und ja, in dem Test, und das ist ja per Definition schon ganz klar, wird natürlich einiges auch auffallen, was die Welt nicht braucht. Und wie werde ich das spüren? Naja, durch eine Ablehnung, durch negative Kommentare, durch Kritik.
Mhm.
Und das ist auch das, was ich jetzt am Anfang gemeint habe, dieses selbstbestimmte Leben, das inkludiert das natürlich. Ich, in dem Fall muss, sage ich jetzt ganz bewusst, ich muss ja dafür offen sein, wenn ich den Weg gehe, dass nicht alles, was ich anbiete oder was ich von mir preisgebe, gut gefällt.
Aber auch nur so kannst du es eben, so wie du sagst, für dich selbst austesten und
natürlich
an anderen irgendwie ausprobieren, wie kommt das an oder nicht.
Natürlich.
Und auch da kann ich auch aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen, dass ich gesagt habe, sich da rauszutrauen, auch jetzt mit dem Podcast. Ja, ich habe das seit einem Jahr, gehe ich damit schwanger, dann war die Technik so ein bisschen die Hürde, wie mache ich, wie tue ich, okay, dann habe ich mir Hilfe geholt und dann bin ich einfach gestartet und es tut so gut und natürlich nur durch diese ersten Schritte, die du setzt und durch diesen Weg, den du beginnst zu gehen, dadurch entsteht was. Zu Hause, im stillen
passiert
Kämmerchen,
ja,
es klopft keiner
ja
an und sagt, hallo, ich möchte mit dir sprechen, ich habe eine Idee oder sonst irgendwas. Wenn du dich nicht zeigst, wenn du nicht sagst, ich habe die und die Idee, die ist vielleicht auch noch gar nicht ausgegoren, die ist noch total in den Kinderschuhen, aber mach mal was draus, werden auch andere auf dich zukommen und daraus kann dann was entstehen und
absolut,
für dich selbst fühlt es sich einfach herrlich an,
sich
auch was zu trauen.
Ja,
und
ich bin ja sogar so krass drauf, dass ich die Dinge, die ich mir irgendwie vorstellen könnte zu machen, sehr früh, also man würde jetzt sagen Early Stage, bequatsche, weil das für mich auch so einen, also erstens checke ich mal, okay, wie kommt denn das an? Und zweitens, wenn ich dann tatsächlich entscheide, dass ich es wirklich tue, dann kriegt das für mich einen positiven Druck. Also zum Beispiel, als ich dann beschlossen habe, okay, ich werde wirklich ein Buch schreiben, habe ich es einigen Leuten erzählt, weil ich gewusst habe, okay, die werden mich dann wieder fragen.
Die fragen
und das
dann mal, was ist
eigentlich
mit dem Buch?
Ja.
Und, trauen sich aber auch, Entschuldige, trauen sich auch manche Frauen nicht, über ihre Ideen zu sprechen oder zu sagen, über Projekte.
Deswegen spreche ich das jetzt hier an. Ja. Das ist natürlich etwas, das muss man nicht so machen, aber wenn man das mal probiert, das kann schon ganz spannend sein, was daraus eben entsteht. Mhm. Und für mich war das immer ein sehr guter Weg, eben meine Ideen dann auch letzten Endes mit dem Zug auch umzusetzen, weil ich dann schon auch gemerkt habe, okay, jetzt habe ich da die anderen noch neugierig gemacht, die fragen immer wieder nach, okay, jetzt sollte ich mich dann mal hinsetzen und schreiben anfangen.
Ja, ich kann es gut nachvollziehen und mache es mittlerweile auch.
Ja.
Ja. Und ich finde auch, dass daraus viel entstehen kann. Und vor allem irgendwann einmal, glaube ich, entwickelt man schon das Selbstbewusstsein, dass man sagt, selbst wenn das jetzt bei anderer jetzt auch ein Buch schreibt. Ja, Bücher gibt es wie Sand am Meer, es gibt Podcasts wie Sand am Meer, but nobody is you.
Ganz egal.
And that is your power.
Genau.
Du wirst dem immer deinen eigenen Stempel aufdrücken, es wird immer deine eigene Idee, deine Versionen, deine Visionen da hineinfließen.
Richtig.
Das heißt, das kann dir sowieso niemand wegnehmen. Deswegen kann man auch ruhig darüber sprechen, oder?
Ja, ich finde es auch auf jeden Fall ganz wichtig, dass man sich selbst auch dazu committet.
Eine Sache, die immer wieder uns Frauen verkauft wird, ist dieses: Du kannst alles haben, have it all, alles ist möglich. Eine moderne Frau soll erfolgreich sein, unabhängig sein, fürsorglich, aber auch attraktiv, entspannt, Kinder, Mutter, Partnerin, möglichst alles gleichzeitig. Mhm. Das erzeugt doch einen unglaublichen Druck.
Mhm.
Ich persönlich sehe es sehr, sehr kritisch, dieses have it all. Ich meine, es ist nicht möglich. Wie siehst du es?
Es ist einfach nicht möglich. Es ist die Liste, die wir Frauen im Jahr 26 abhaken sollen tagtäglich, so lange, dass es einfach nur absurd ist. Und natürlich erzeugt das Druck und ich bin genauso kritisch dem gegenüber eingestellt wie du. Ich bin trotzdem vom Typ her hochdynamisch und auch sehr ambitioniert. Aber natürlich gibt es bei mir Abstriche und die kommuniziere ich auch. Und das ist de facto auch so, dass ich da immer wieder auch erschrockene Gesichter erzeuge in meinem privaten, aber auch beruflichen Umfeld, weil ich auch sehr offen damit umgehe. Also wenn ich zum Beispiel erzähle, dass mein Sohn noch nie einen selbstgebackenen Kuchen mitgenommen hat in die Schule, weil ich einfach keine Kuchen backe, dann ist das schon so, dass ich immer noch manchmal in erschrockene Gesichter blicke auf der anderen
Weil
Seite.
Weil das gehört doch ins Repertoire
der guten Mutter. Ja, wie kann man denn
nur? Richtig.
Ja. Und dass ich auch keine Weihnachtskekse backe. Also du merkst schon, Backen ist nicht meins. Mhm. Es ist auch übrigens Kochen nicht meine große Leidenschaft. Ich koche schon hin und wieder, aber sehr low-key und wirklich einfache Dinge. Ofengemüse etc. Aber ich bin jetzt auch nicht die große Köchin. Aber ich habe für mich irgendwann einmal entscheiden müssen, okay, welche Abstriche gibt es bei mir? Und für mich ist es eben nicht gleichzusetzen, ob ich jetzt die, und ich mache jetzt hier Gänsefüßchen, weil wir sind ja hier in einem Podcast, gute Mutter bin oder eben nicht, weil das, also für mich ist nicht die gute Mutter, und ich möchte mich differenzieren auch von dieser Formulierung, also sage ich es vielleicht anders. Meine Definition für den Elliot, die Mama zu sein, die er braucht, hängt nicht davon ab, wie oft ich ihm schon einen Kuchen gebacken habe.
Mhm.
Ja? Und wir sind sogar sehr offen und in dem Fall ist es ja eben auch ein Sohn, den ich hier großziehen darf. Insofern ist mir das auch ganz, ganz wichtig, ihm diese Signale auch nicht nur verdeckt, sondern auch offen zu kommunizieren. Weil es kam tatsächlich irgendwann mal in der Volksschule, als wir in der Früh bei der Bäckerei vor der Schule noch schnell den Marmorkuchen gekauft haben. Und da hat er dann gesagt, aber Mama, die anderen bringen immer einen selbstgebackenen Kuchen mit, hatte ich noch nie. Und die haben gesagt, ja, es geht sich in meinem Leben nicht aus. Ja, das schaffe ich nicht und dazu stehe ich. Und weißt du, das ist einfach für mich eben auch wichtig, dass mein Kind, mein Sohn in dem Fall, das auch von mir so mitbekommt, dass ich sicher in anderen Bereichen mehr Stärken habe als in der Kategorie Backen.
Mhm. Als Beispiel zu nehmen.
Ja, es ist ein gutes Beispiel.
Ja,
aber genau, ich schreibe ja auch in meinem Buch über die siebenstöckige Regenbogentorte als Symbolbild für all das, was hier tatsächlich auf unseren Listen steht mittlerweile. Und Social Media ist da hundertprozentig ein enormer Treiber von Erwartungshaltung, weil eben diese Regenbogentorten und die Stoffwindeln und die selbst gerösteten Kürbiskerne etc., das ist ja alles als Stilblüte über über Social Media nochmal viel stärker in unser Leben gespült worden.
Da reicht es dann nicht mehr, dass am Abend überhaupt ein Essen am Tisch steht, sondern da muss es dann auch noch,
da muss es noch irgendwas Besonderes
glasiert
sein,
und ja, doppelstöckig
genau, zum
sein.
Beispiel, ja. Mhm. Und dem verwehre ich mich total. Weil es gibt auch genügend Studien, die zeigen, dass wir zum Beispiel jetzt wesentlich mehr Zeit mit unseren Kindern verbringen, als das Mütter in zum Beispiel in den 70ern und 80ern gemacht haben. Und dem ist ja nichts entgegenzusetzen, bitteschön. Ich finde das wunderbar, wenn wir uns die Zeit für unsere Kinder nehmen können. Aber ich stelle mal in den Raum, ob das wirklich notwendig ist, selbstgebastelte Schultüten, eben diese Regenbogentorten und ich weiß nicht was. Ich glaube eben nicht, aber es ist das auch individuell zu entscheiden.
Was meinst du, muss sich grundlegend ändern, dass du nicht mehr gefragt wirst oder dass keine Mutter mehr gefragt wird, warum ist der Kuchen nicht selbst gebacken?
Naja, also was einmal extrem helfen kann, ist, dass die Väter mehr involviert werden in das ganze in das ganze Spektakel. Gesellschaftlich sind die Kinder ja immer noch
die brauchen ihn auch nicht backen, aber sie könnten ihn zumindest einmal besorgen.
Ja,
das wäre schon, wär schon mal ein Anfang.
Wenn jetzt wirklich mal annähernd Gleichberechtigung zu Hause wäre und nehmen wir mal an, nicht wir Frauen orientieren uns nach unten, sondern und vielleicht auch nicht die Männer nach oben, sondern wir treffen uns in der Mitte, dann wird hier mehr Ressource frei. Ganz sicher sogar. Und vielleicht geht sich dann der selbstgebackene Kuchen aus, wenn das ein Wunsch von allen Beteiligten ist. Oder aber vielleicht läuft es dann überhaupt generell anders und auch die Wahrnehmung wird eben anders sein. Wir kennen das Wort für die Rabenmutter nicht. Rabenvater gibt es nicht. Ich habe noch nie einen Mann also sagen hören, boah, ich habe so ein Glück, meine Frau hilft mir so im Haushalt. Sondern sagen immer die Frauen, boah, ich habe so ein Glück, mein Mann hilft mir so im Haushalt.
Der passt heute auf die Kinder auf.
Genau,
super.
Er passt auf die Kinder auf oder er supportet mich im, ich weiß nicht, im Care-Bereich irgendwo. Also insofern, diese Neuverteilung der Care-Arbeit würde da sicherlich einen enormen Schub machen, dass wir Dinge anders bewerten und dass überhaupt mal dieses Konzept der, noch einmal Gänsefüßchen, guten Mutter neu gedacht wird.
Jetzt sind wir ja leider, ich finde das nach wie vor wirklich traurig und ich finde oft, dass da oft scheinheilig gepredigt wird, Frauensupport, nämlich Frauen untereinander, dieser Community-Gedanke. Du hast sehr viel mit Frauen zu tun, du verbindest Frauen, du schaust auch, dass du andere Frauen unterstützt. Wie siehst du das, dass das heutzutage, wir schreiben das Jahr 2026, dass wir uns eigentlich als Frauen oft selbst noch im Weg stehen und uns selbst zu viel bewerten und da sicherlich auch runterziehen?
Ja, leider stimmt das immer noch. Also ich würde ja gerne jetzt behaupten, nee, das ist gar nicht so, aber da würde ich lügen. Also die Misogynie, das ist ja dieses schwer aussprechbare Wort, aber wenn man es dann auf Deutsch nennt, nämlich strukturellen Frauenhass, dann ist es ja zwar leichter zu sagen, aber nicht leichter zu nehmen. Das findet statt. Und das ist ja nichts, was wir uns als Individuen morgens einfallen lassen, wenn wir aufstehen, weil wir gerade einen bösen Tag haben, sondern das ist
jetzt tief in uns drin.
Tatsächlich in uns allen, tatsächlich, wie du sagst, tief sitzt und tagtäglich zum Tragen kommt. Und
auch
wirkt.
Das, Entschuldige, ist etwas, was man sich wirklich bewusst machen muss.
Absolut.
Ja, weil man ist nicht davor gefeit.
Das haben wir alle.
Ich möchte jetzt nicht hier irgendwie päpstlicher sein als der Papst, ja, und so tun, als würde mir das nicht auch unterkommen. Aber es sich bewusst zu machen, darüber nachzudenken und zu sagen, wie denke ich jetzt gerade über eine andere Frau? Wie unterstütze ich jetzt gerade?
Richtig.
Was kann ich tun, um anderen Frauen zu helfen und zur Seite zu stehen?
Absolut. Also das sind genau die Fragen, die du da aufzählst, die man sich stellen darf, wenn man will. Und wo eben dann auch wieder ein neues Bewusstsein entstehen kann, wie wir dann trotz unserer Biases, also dieser unbewussten Voreingenommenheiten, trotzdem vielleicht es hin und wieder schaffen, aus unseren Verhaltenspräferenzen, haben wir vorher drüber gesprochen, auszubrechen und mal was anderes zu tun. Mhm. Ja, weil es ist eben nicht in uns abgelegt, sondern es ist tatsächlich leider in uns abgelegt, dass wir Frauen kritischer beurteilen, in Verhandlungen härter mit Frauen umgehen, auch wir Frauen, Frauen weniger Kompetenzen zuschreiben und so weiter und so fort. Mhm. Und da braucht es einfach noch enorm viel Bewusstsein und auch gemeinsames und kollektives Füreinander im positivsten Bewusstmachens, damit es möglich ist, hin und wieder anders zu agieren und darauf zu hoffen, dass wenn wir oft genug was anderes tun, irgendwann einmal ein neues Normal entsteht.
Mhm. ich kann jetzt auch nur wieder aus meiner Altersgruppe, Bubble etc. sprechen. Ich finde schon, dass jetzt gerade mit dem Prozess des Älterwerdens, ich bin jetzt 53, Thema Frauen in der Lebensmitte, gerade diese Frauenverbindungen wieder, also für mich eine ganz, ganz große Bedeutung haben, sich auszutauschen, sich zu verbinden. Man hat jetzt wieder, ist jetzt wieder so in einer Phase, es ist ähnlich wie beim Mutterwerden vielleicht, ja, wo du sagst, auch da war es schön, sich auszutauschen über die Erfahrungen, die man gerade macht. Ist diese Lebensmitte auch wieder so eine Zeit der Verbindung? Siehst du das auch so? Empfindest du das auch so?
Auf
das jetzt gerade wieder sehr stark
auf jeden Fall
relevant ist.
Das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube wirklich hier wahrzunehmen, dass wir auch die erste Generation sind, die das so bewusst tun. Mhm. Weil wir sprechen ja, wenn wir über die Lebensmitte der Frau sprechen, natürlich automatisch auch über die Perimenopause, die Menopause, also die Wechseljahre. Und wir wissen ja, dass wir tatsächlich die erste Generation sind, die so offen über dieses Thema spricht. Vor uns wurde das ja nicht thematisiert, war ja tatsächlich ein Tabuthema.
Total,
ja. Und was ja unglaublich ist, wenn wir uns mal überlegen, wie viele Jahre wir als Frauen von dieser Phase geprägt sind und wie schlecht es vielen Frauen in dieser Phase auch geht, ist es ja erschreckend, dass das bis dato nicht thematisiert wurde. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, dass endlich darüber gesprochen wird und hier auch eine Solidarisierung stattfindet, die, glaube ich, wirklich darauf fußt, dass wir, wenn wir das erkennen, dass das so runtergehalten wird oder wurde, so lange Zeit, dann eine schon Wut bekommen und uns über diese Wut auch solidarisieren. Weil das wirst du in deiner Bubble, wie du es nennst, ja dann eben auch sicher schon ein paar Mal als Gesprächsstoff bearbeitet haben, wenn man dann gemeinsam mal draufkommt, zum Beispiel, ja, wie lang man eben einen entsprechenden Gynäkologen, eine entsprechende Gynäkologin suchen muss, um jemanden zu finden, der einen oder die einen ernst nimmt mit den Symptomen, mal eins. Ja. Mhm. Dann wie intensiv man überhaupt selbst recherchieren muss, um das nötige Wissen überhaupt zu erlangen, damit man sich selbst da gut durchmanövriert, etc., etc., etc. Und das macht wiederum einen starken Verband und verbindet uns stark miteinander, weil wir einfach erkennen, hey, auch in dem Fall, in dieser Phase, ist es wichtig, dass wir nicht alleine sind, sondern uns austauschen. Und ich finde den Vergleich, den du ziehst mit dieser Mama-Thematik sehr, sehr gut, weil da wissen wir ja auch, dass patriarchale Strukturen eher dafür gesorgt haben, dass junge Mamis sehr isoliert sind.
Mhm.
Richtig, von der ja. Gesellschaft und sehr allein sind. Und in Wahrheit kannst du sagen, bevor das jetzt angefangen hat, dass wir uns offen über unsere Wechseljahre auch unterhalten, davor war das genauso. Da war jede Frau mit diesem Thema allein
gelassen.
Total
alleine.
Komplett.
Total allein gelassen, was ja vollkommen absurd ist, ja, weil es einfach nicht sexy ist, darüber
zu reden.
Dann
leidest du 8, 9 Jahre vor dich hin, hast niemanden, mit dem du drüber sprichst, niemanden, der dir hilft, niemanden, der dich ernst nimmt, weil du das vorher gesagt hast mit zu hysterisch. Wenn du das mal tatsächlich in Erwägung ziehst, mit jemandem drüber zu reden, dann ist eher so die Haltung, sei doch nicht so hysterisch, da muss man halt einfach durch, so genau, nach dem Motto. Also ich finde, dem Universum sei Dank hat sich das jetzt echt geändert.
Ja, du erlebst es ja sicherlich in der Arbeit mit Frauen, die genau in dieser Phase sind, in dieser Lebensmitte, die vielleicht eben jahrzehntelang gewisse Erwartungen erfüllt haben, die sich für die Familie aufgeopfert haben, in einem Job aufgeopfert haben und die jetzt draufkommen, das ist nämlich genau diese Wechseljahre, diese Lebensmitte, so der Punkt, wo sich oft was verändern will, wo Frauen sagen, so, nicht mehr mit mir. Ich ziehe jetzt eine Grenze.
Ja.
Ich sage jetzt nein. Spätestens jetzt, ich kenne das auch von mir, reißt dir einfach die Hutschnur und du sagst, nein, das lasse ich mir einfach nicht mehr gefallen und ich möchte mich auch verändern. Wie erlebst du das in deiner Arbeit?
Ja, schon auch genau so. Beziehungsweise natürlich auch, wenn wir uns wieder anschauen, den beruflichen Aspekt, wo ich ja in den meisten Coachings auch die Basisarbeit mit meinen Coaches leiste. Wann führen denn Frauen? Ja, eben auch nicht mit Anfang 20, mhm, sondern genau in der Zeit, wo auch dann diese Thematik dann plötzlich am Tisch liegt. Und ja, so wie du es beschreibst, es ist genau so. Es ist das Hinterfragen des Status quo, das Hinterfragen dessen, was bisher war und aber auch natürlich eine sehr offene Haltung gegenüber dem, was jetzt noch kommt. Das finde ich ist ganz wichtig, dass man das eben auch dann betrachtet. Nicht nur, das will ich nicht mehr und das will ich nicht mehr und da reicht es mir jetzt, sondern eben, ich schaue in meinen Coachings immer, dass man eben von diesem Weg von zu einem Hinzu kommt.
Mhm.
Wie will ich es denn jetzt?
Ja.
Was ist denn das, was ich mir jetzt wünsche? Was habe ich
das
mir
ist nämlich, Entschuldige, das ist nämlich, glaube ich, die spannende Frage, absolut, weil das wissen vielleicht viele nicht gleich. Ja. Es ist so dieses, okay, das will ich nicht mehr, aber was will ich eigentlich?
Das ist ja auch sehr natürlich. Wir kommen als Menschen immer zuerst drauf, was uns nicht gefällt und wie wir es nicht haben wollen. Aber da sind wir natürlich nicht mehr handlungsfähig. Also das sind ja sozusagen Vermeidungsziele. Und mir ist in meiner Arbeit aber immer wichtig, dass wir Erreichungsziele definieren. Also aus diesem negativen Aspekt rauszukommen und zu sagen, wie schaut der positive Aspekt aus? Also wie will ich es denn haben? Weil dort habe ich Gestaltungsspielraum. Und da ist es natürlich auch wichtig, diese Brücke zu finden, dass die Frauen eben gestärkt sind, sich das zu erlauben, zu sagen, ja, und ich mache es jetzt so, wie ich es will und nicht, wie es die anderen von mir erwarten.
Da muss ich was vorlesen, was ich mir auch rausgeschrieben habe, weil mir auch dieser Absatz aus deinem Buch wahnsinnig gut gefallen hat. Authentisch sind wir, wenn wir uns selbst gut kennen, erkannt haben, wer wir wirklich sind und nicht mehr glauben, uns selbst und den anderen etwas vormachen zu müssen. Das heißt, unser Ziel ist es, unser konstruiertes Frauenidealbild loszulassen, um uns dann mit dem authentischen, wahrhaftigen Selbst zu identifizieren, mit allen Ecken und Kanten.
Richtig.
Also möchte man am liebsten einrahmen und wohin hängen.
Das wäre ein schönes Stickbild, oder?
Ja, genau, genau das. Das finde ich ist wirklich ein ganz ja, toller, dieses, ich weiß, was ich will, ich erkenne mich selbst und das mit allen Ecken und Kanten.
Richtig. Ganz wichtig. Und weißt du, da will ich jetzt aus heutiger Sicht noch ergänzen. Ganz, ganz wichtig auch, dass man sofort erkennt, weil Authentizität ist sehr modern. Ja, das hat man in den letzten Jahren wirklich so zu einem der wichtigsten Schlagworte gemacht. Und es ist ja auch enorm wichtig. Und ich glaube auch eben, dass eben dieser Trend, sich mehr in die Selbstreflexion zu begeben, Persönlichkeitsentwicklung wichtiger zu nehmen, dass der genau dazu geführt hat, dass Menschen darüber nachdenken, wer bin ich, wenn ich authentisch ich bin. So, und jetzt kommt aber ganz bewusst ein Aber. Aber was wir hier nicht vergessen dürfen, Authentizität hat einen Preis. Also wenn ich authentisch bin, dann bin ich eben so, wie ich bin, mit allen Ecken und Kanten. Und das kann natürlich auch hervorrufen, dass das jemand nicht gut findet.
Das ist ganz wichtig. Bei der Angst, die auch in deinem Buch mitschwingt, weil du das auch, also du schreibst nicht aus einer Angst heraus, aber du thematisierst das Thema, die Angst, was ich auch sehr spannend fand, eben weil das natürlich auch immer mitschwingt in Veränderungsprozessen. Man hat Angst davor, die Komfortzone zu verlassen, sich zu verändern. Was ist dein Zugang zum Thema Angst? Weil du sagst auch, man muss sie sich sehr bewusst machen. Und sobald man sich auch die bewusst macht und sich seinen Ängsten eben stellt, kann man damit viel besser umgehen.
Ich glaube, die Angst ist vor allem dann ein Problem, wenn wir probieren, sie loszuwerden. Und das ist das Allerschlimmste, ist in Wahrheit die Angst vor der Angst. Und jeder, der schon mal Angst hatte, kennt das. Also wenn man sich sozusagen dann schon davor fürchtet, dass wieder die Angst kommt, dann kriegt das eine Eigendynamik, die sehr unproduktiv ist und die uns natürlich auch sehr, sehr hemmt. Wenn wir aber verstehen, dass Angst eine ganz normale Emotion ist und wir Menschen sind emotionale Wesen und ich würde mal sagen, dem Universum sei Dank ist es so. Und wenn wir einen emotionalen Blumenstrauß vom Leben bekommen, dann ist halt da auch eine, nehmen wir lila Blume dabei und das ist halt die Blume der Angst. Die steckt da drin im Bouquet, ja, und die ist auch ein wichtiger Aspekt und ein wichtiger Teil. Das heißt, wir müssen hier nicht probieren, sie loszuwerden, sondern es ist essentiell, dass wir erkennen, wir können auch alles mit der Angst tun. Also nicht in die Vermeidung zu gehen, die Angst zu probieren zu vermeiden, sondern zu sagen, okay, ich habe die Angst vor XYZ, aber ich kann XYZ trotzdem machen. Und das lässt uns wachsen. Als Persönlichkeiten. Weil dann kommen wir drauf, na gut, das haben wir jetzt überlebt. Spannend.
Ja, I did it.
Würde ich lebe noch immer. Ja, und genau. Das sind halt natürlich genau diese Momente, die uns dann auch all along stark machen, wenn wir wiederkehrend Dinge tun, vor denen wir uns fürchten, wo wir Angst eben auch integrieren, weil wir eben erkennen, hey, ja, es ist möglich, auch mit der Angst diesen Job, dieses Video, weil wir vorher über Videos gesprochen haben, etc., zu machen und es ist nichts passiert, nichts Schlimmes.
Ja, ja. Ja. Ich habe es am Anfang angekündigt, dass wir da hier dreiteilig werden könnten. Wir sind schon sehr, 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 sehr weit in der Zeit. Deswegen muss ich leider zum Abschluss kommen und stelle natürlich auch dir meine 5 Abschlussfragen. My Finest Book. Gibt es ein Buch, das du empfehlen möchtest oder das du sehr gerne gelesen hast, das dich inspiriert?
Gibt natürlich ganz viele Bücher.
Denke ich mir, dass da mehrere gibt.
Natürlich gibt es ganz viele Bücher und ich will jetzt deswegen nicht ein einziges nennen, sondern ich will eine Idee hier mit deinen Hörerinnen teilen. Und zwar, für mich war das sehr, sehr spannend, da ich vor circa 2-3 Jahren noch einmal mein Lieblingsbuch aus meiner Kindheit gelesen habe. Und das würde ich gern teilen, weil tatsächlich ist es eine sehr schöne Reise zum inneren Kind. Mhm. Aus heutiger Sicht noch einmal das Lieblingsbuch von damals zu lesen. Für mich war es auf jeden Fall ein wirklich spannendes Erlebnis, weil ich viel von mir verstanden habe als Kind, weil ich plötzlich gesehen habe, was habe ich in dem Buch gelesen, warum hat es mir gefallen, was habe ich gesucht und gefunden. Also das möchte ich gerne den Hörerinnen mitgeben.
Jetzt muss ich dich schon nach deinem Lieblingsbuch deiner Kindheit fragen. Das musst du jetzt schon sagen.
Das ist nämlich damals ein extremes Oldschool-Buch gewesen. Mhm. Und zwar, du wirst es vielleicht eh kennen, Nesthäkchen.
Das kenne ich, glaube ich, nicht.
Und das ist ein Buch, das so in der Handlung 1915 in etwa startet oder vielleicht 1920, schätze ich mal, sowas in dieser Periode, also zwischen den beiden Weltkriegen, von einem Mädchen, das in Berlin lebt und dann bis hin ins Erwachsenenleben geht. Und da gibt es dann die Zeit des Exils in Brasilien, also jetzt einmal kurz zusammengefasst, ich habe damals schon unfassbar viel für Biografien übrig gehabt. Das ist bis heute so, ist irgendwie naheliegend bei meinem Beruf. Ja. Das war damals mein Buch und ich habe es gefressen und jetzt vor 2-3 Jahren, als ich es wieder hergenommen habe, an vielen Stellen, also ich habe mich gewundert, auch weil es sprachlich, dadurch, dass es so alt ist,
sperrig ist. Dass du damals eigentlich gern gelesen
sehr
hast.
Sehr sperrig ist. Ja. Und ich mir gedacht habe, okay, wirklich, das habe ich mit 8 so gerne gelesen und richtig verschlungen. Das fällt mir jetzt mit eben damals, also vor 2-3 Jahren, 46, 47, ja, richtig schwer zu lesen, habe ich damals gar nicht so wahrgenommen. Das fand ich immer sehr interessant. Aber eben auch, ich habe mich dann im Buch wieder an manche Momente erinnert, als ich es gelesen habe und habe mich sehr gut einfühlen können, als ich es damals mit 8 gelesen habe, was es in mir ausgelöst hat.
Spannend. Mhm. Ich werde mal bei mir in meiner
Kinderbuch in deine Kiste rein.
Kiste kramen. My finest Motto. Mhm. Was ist ein Motto, ein Zitat, ein Leitsatz, das dich vielleicht begleitet?
Ja, wir haben ja gerade vorher auch drüber gesprochen. Ein Motto, das mir ganz wichtig ist, immer wieder auch zu betonen. Also Mut ist eben nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Entscheidung, etwas Wichtiges trotz der Angst einfach zu machen. Und wenn ich das Wichtige so betone, dann vielleicht da auch autobiografisch, weil du weißt ja, ich stehe ja eben auch oft auf großen Bühnen oder bin auch im Fernsehen und so weiter. Und es ist überhaupt nicht so, dass mich das nicht auch tangiert. Ich habe da manchmal richtig krasse Nervosität oder eben Angst. Und mir hilft es aber dann total zu sagen, hey, ich mache das nicht für mich. Es geht eben um das, was ich gerne transportieren will. Und damit will ich andere Frauen inspirieren. Und das hilft mir enorm, das wieder von mir ein bisschen so zu dissoziieren. Mhm. Und damit wird meine Panik ein bisschen kleiner.
Da wird die Angst auch vor der total. Bewertung und von dem, wie komme ich jetzt da zurück oder wirklich jetzt
ja,
da ganz persönlich.
Ja, beziehungsweise es relativiert meinen persönlichen Anspruch ein bisschen, weißt du? Mhm. Weil ich kann
geht's
dann
mehr
schon,
um die Sache.
Genau, es geht um die Sache und ich traue mir dann mittlerweile schon auch zu, dass ich das so artikulieren kann, dass die meisten Menschen verstehen, was ich meine. Mhm.
Das kannst du auf jeden Fall. My finest yes, wozu sagst du ganz klar ja?
Also ich sage ganz klar ja zu Wachstum, Neugier und echter Verbundenheit. Also ich bin wirklich großer Fan davon, dass Menschen den Weg gehen, wo sie sich selbst entwickeln, wo sie eben ein klares Bekenntnis auch setzen, über sich selbst hinauszuwachsen und Selbstzweifel überwinden wollen. Und was das Thema Verbundenheit angeht, ich sage ja zu den Begegnungen, wo wir eben tatsächlich auch uns öffnen und unsere wahren Gesichter zeigen, weil ich einfach weiß, dass das zu wirklich großartigen Möglichkeiten führen kann, nicht nur für einen selbst, sondern auch als Kollektiv.
Mhm. My finest no. Wozu sagst du ganz klar nein?
Ich sage ganz klar nein zur Selbstverkleinerung. Also ich sage nein zu dem Gedanken, dass Frauen eben erstmal perfekt sein müssen, bevor sie sich zeigen. Ich sage damit auch nein zum Thema Selbstzensur. Nein dazu, sich selbst kleiner zu machen, als man eigentlich ist, nur damit sich andere vielleicht wohler fühlen.
Das ist auch ein großer Punkt. Das steckt richtig. Ja auch in uns drinnen. Den anderen sollen es gut gehen, genau. Und deswegen mache ich mich ein bisschen
richtig. Aber die Frage ist kleiner. Ja, stimmt das überhaupt?
Ja. Das ist eine gute Frage. Ja.
Also der
warum glauben wir das überhaupt?
Ja, es ist verrückt. Der Nelson Mandela hat mir was sehr Schönes gesagt. Also im O-Ton bringe ich es jetzt nicht zusammen, aber sinngemäß auf jeden Fall. Er sagt, indem, dass wir uns selbst erlauben zu glänzen, geben wir auch für andere Licht. Und das ist gerade in unserem Frauenkontext total wichtig, weil was hast du jetzt davon, wenn ich mich kleiner mache? Gar nichts.
Nein, und du siehst es ja besser? Nein, gar nicht.
Ich hoffe nicht.
Nein. Überhaupt nicht. Und es ist ja wunderschön, diese Inspirationen zu haben von anderen Frauen, die mutig Wege gehen und die einen unglaublich inspirieren können.
Ja, absolut.
My finest message, deine Message, Vera.
Also an alle da draußen, die uns hier heute zuhören, ihr müsst nicht mehr wissen. Ihr müsst nicht mehr können oder mehr leisten, um den Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Die Welt braucht nicht eure perfekte Version von euch selbst, sondern die Welt braucht genau die Version, die ihr jetzt und heute seid. Mutig, mit Vision und vor allem braucht die Welt deine Stimme oder eure Stimme, damit diese Perspektiven eben in Zukunft umgesetzt werden können.
Liebe Vera, tausend Dank fürs Gespräch. Nur bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich natürlich schon noch etwas Neues vorstellen, was du in der Pipeline hast. Es geht natürlich auch bei dir in der Beratung, im Coaching mit Frauen viel eben um die Wechseljahre, auch um die Perimenopause. Das ist quasi auch noch der Zeitraum, bevor dann
die Menopause
beginnt, man fühlt sich nicht mehr wie man selbst, man schläft schlecht, man ist unausgeglichen, erschöpft, man merkt einfach, es verändert sich etwas, Körpergefühl verändert sich etc. Du hast da gemeinsam mit dem Otti, er ist bekannt als Otti Ottmann, ein Programm auf die Beine gestellt, Perimeno What the F? Fragezeichen. Was kannst du darüber sagen? Was erwartet Frauen da, wenn sie sich für dieses Programm anmelden?
Ja, also das ist auch wie so oft, das hat man ja heute, glaube ich, auch schon ein paar Mal gehört, aus der eigenen biografischen Richtung entstanden. Also der Oti und ich, wir trainieren jetzt seit eben mittlerweile 8 Jahren. Also wenn man so will, als es bei mir so mit 42 auch richtig losging, auch natürlich in diesen sanften Wechsel zu kommen, leichte Veränderungen hormonell etc. Wie sehr viele Frauen habe ich auch dann danach erst verstanden, dass manche Symptome, die ich komisch und unspezifisch fand, vielleicht die ersten in diese Richtung waren. Und eben wie gesagt, Oti und ich trainieren schon recht lang miteinander und haben da jetzt wirklich im Eigenversuch, also logischerweise an mir, weil er ist ja keine Frau, im Eigenversuch an mir sehr viel ausprobiert und haben dann beschlossen, nachdem wir wirklich jetzt enorm viel Erfahrung gezogen haben, daraus auch ein kleines Programm eben zu machen, das PMP, also Perimenopower-Programm. Wir launchen jetzt schon recht bald und dieses Programm umfasst eben Lifehacks, aber natürlich vor allem auch Workouts, aber auch Geschichten zum Thema Ernährung und sonstigen Tipps und Tricks, die man in dieser Phase des Lebens sehr gut umsetzen kann.
Werde ich verlinken in den Shownotes. Da werden sicherlich einige Frauen, die hier zuhören, auch davon profitieren können. Vielen Dank. Ich habe gewusst,
danke,
das wird ein umfangreiches Gespräch. Es gibt einfach zu dem Thema, zu all dem, was du auch machst, so viel zu besprechen. Danke dir.
Danke dir für die Einladung.
Wenn du meinst, dass dieses Gespräch einer Freundin, einer Bekannten oder einer Kollegin weiterhelfen könnte, um sich weiterzuentwickeln, neue Wege zu gehen und noch mehr in ihre Selbstbestimmung zu kommen, dann teile es doch mit ihr und leite es weiter. Vergiss auch nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich freue mich außerdem natürlich über jeden deiner Kommentare und auch dein Feedback. Wir hören uns wieder in 14 Tagen.